Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Fußballprofi Mesut Özil hat mit seinem Rückzug aus der Nationalmannschaft und Kritik am DFB ein kontroverses Echo in der Politik ausgelöst. Dabei geht es um Integration und den Vorwurf des Rassismus. Özil hatte unter anderem beklagt, dass er als Deutsch-Türke rassistischen Angriffen ausgesetzt gewesen sei. Begonnen hatte die Kontroverse um den langjährigen Nationalspieler bereits vor der WM, als er mit dem türkischen Präsidenten Erdogan für ein Foto posierte.
Die Dimension des Özil-Rücktritts aus der Nationalmannschaft geht weit über Fußball hinaus. Er beklagt Rassismus in Deutschland und wirft diesen auch dem DFB vor. Der weist das heute in einer schriftlichen Erklärung zurück, räumt aber auch selbstkritisch ein, dass Mesut Özil das Gefühl hatte, als Ziel rassistischer Parolen gegen seine Person nicht ausreichend geschützt worden zu sein, bedauern wir. Verständnis für Özils Gefühlslage kommt von Justizministerin Barley.
Ich glaube, dass viele Menschen, die ausländische Wurzeln haben oder eine andere Hautfarbe haben, diese Erfahrung machen, dass sie immer wieder diese Erlebnisse haben, dass sie dann doch nicht so ganz dazu gehören.
2014 als Weltmeister wurde Özil gefeiert. Jetzt gelte er nur als Deutscher, wenn er gewinne, schreibt Özil. Ansonsten sei er der Migrant. Damit löst Özil auch eine Debatte über Integration in Deutschland aus. Der Außenminister äußert sich am Rande eines Termins in Berlin. Für ihn zählt nicht allein das Beispiel Özil, um die Situation der Migranten hierzulande zu beschreiben.
Ich glaube auch nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland.
AfD-Fraktionschefin Weidel kommentiert dagegen, mit seiner Abschiedstirade erweist sich Mesut Özil leider als typisches Beispiel für die gescheiterte Integration von viel zu vielen Einwanderern aus dem türkisch-muslimischen Kulturkreis. Von seinem Treffen und dem Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hat Özil sich nicht distanziert. Aus der Türkei kommt dafür Anerkennung. Der Sportminister spricht von einer ehrenhaften Haltung. In Deutschland bleibt es dagegen bei deutlicher Kritik.
Ich finde schon auch, dass ein deutscher Fußballer ein Vorbild ist für viele Jugendliche. Und diese Jugendlichen, die sollen ja als Vorbild bekommen die Demokratie, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und nicht die Abschaffung von Rechtsstaat und von Demokratie.
Das Foto war falsch und dennoch darf die berechtigte Kritik daran nicht umschlagen in eine pauschale Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund.
Kanzlerin Merkel wird ein gutes Verhältnis zu Özil nachgesagt. Heute lässt sie ausrichten, dass sie Özil schätze und er ein toller Fußballspieler sei, der viel geleistet habe.
Die Bundesregierung wirkt bemüht, sich die Integration jetzt nicht schlechtreden zu lassen. Es gebe jede Menge gut integrierter Menschen in Deutschland. Vor allem aber will sie wohl denen keine Vorlage geben, die sich ohnehin gegen Vielfalt in der Gesellschaft wenden.
92 Länderspiele hat Mesut Özil für Deutschland absolviert und 23 Tore geschossen. Aber nicht nur spielerisch war er lange Jahre prägend für die Nationalmannschaft. Der DFB stellte ihn und andere Teamkollegen mit ausländischen Wurzeln auch oft als beispielhaft heraus, um die Integrationskraft des Fußballs in Deutschland zu dokumentieren.
Mesut Özil, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen. Schon früh entscheidet er sich sportlich für Deutschland, spielt für die U19 und U21. 2009 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft.
Ich fühle mich sehr wohl und hier habe ich auch ein paar Freunde halt aus der Mannschaft oder Mitspieler kenne ich ja aus Bundesliga. Deswegen kam für mich keine andere Nation in Frage.
Fast 100 Länderspiele bestreitet Özil für die DFB-11. 2014 wird er Weltmeister. Der Stein des Anstoßes. Einen Tag vor der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders im Mai tauchen Bilder von Özil und Gündoğan mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan auf. Mitten im türkischen Wahlkampf. Es folgen heftige Reaktionen in den Medien und sozialen Netzwerken. Im Testspiel gegen Saudi-Arabien dann Pfiffe gegen Gündoğan, die aber auch Özil gelten. Nach dem historischen WM-Vorrunden aus erneut Kritik an Özil und auch der DFB schießt sich auf ihn ein. In einem Interview sagt Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, man hätte überlegen müssen, ob man sportlich auf Özil verzichtet. Nachdem sich Bierhoff für seine Äußerung entschuldigt hat, legt DFB-Präsident Grindel nach. bricht sein wochenlanges Schweigen und fordert eine öffentliche Stellungnahme Özils zu den Fotos mit dem türkischen Präsidenten. Vorläufiger Endpunkt der Affäre? Der Rücktritt Özils aus der Nationalmannschaft, verbunden mit schweren Vorwürfen gegen den DFB und dessen Präsidenten.
Darüber, wie sehr sich Deutsch-Türken wie Özil ihrem Herkunftsland verbunden fühlen, wird nicht erst seit dessen umstrittenen Foto mit Präsident Erdogan diskutiert. Dass es starke Bindungen und eine große Identifikation gibt, belegt eine Studie, die heute in Nordrhein-Westfalen vorgestellt wurde. Dabei hat sich auch gezeigt, dass viele die türkische Regierung als Vertreterin ihrer Interessen wahrnehmen.
Es sind vor allem die gut integrierten jungen Deutsch-Türken, die sich immer weniger als Teil der deutschen Gesellschaft fühlen. Stattdessen steigt das Verbundenheitsgefühl mit der Türkei, der Heimat ihrer Vorfahren.
Nachfolgegeneration, die hier ausgebildet sind, die sprachmächtig sind, die hier sozialisiert sind, sie verfolgen natürlich den Integrationsdiskurs viel eher als jetzt meine Elterngeneration. Die Nachfolgegeneration, die hier zur Schule gegangen ist, hier Abitur gemacht hat, vielleicht hier studiert, die sind viel sensibler auf diesen Diskurs und ziehen viel stärker Ableitungen.
Laut Studie seien sie besonders sensibel für gesellschaftliche Diskriminierung, etwa auf dem Arbeitsmarkt. Zahlen des Zentrums für Türkei-Studien belegen diese nachlassende Integration. Nur 38% der türkischstämmigen Bürger fühlen sich Deutschland sehr stark verbunden. Im Vergleich dazu spüren 61% die Verbindung zur Türkei sehr stark. Für viele der Befragten demnach offenbar besonders schwierig, das Gefühl, sich entscheiden zu müssen. Entweder Deutschland oder die Türkei, statt sowohl als auch.
Man hat zwei Herzen, einmal das türkische und einmal das deutsche.
Mesut Özil also ein Paradebeispiel einer ganzen Generation, die in beiden Gesellschaften zu Hause sein will.
Özil ist schließlich ein Deutsch-Türke, ne? Und ist sein Staatspräsident. Ich finde das normal, dass er mit ihm ein Foto macht.
Ich finde, er hat alles richtig gemacht. Ich stehe hinter ihm.
Die Studie mahnt, dass sich Migranten generell in beiden Ländern verbunden fühlen, sei völlig normal und sollte nicht skandalisiert werden.
Die EU-Marinemission Sophia vor der libyschen Küste wird vorerst fortgesetzt. Das teilte der italienische Außenminister Milanesi nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Maas in Berlin mit. Italien fordert neue Regeln, will aber für eine Übergangszeit weiter Flüchtlinge aufnehmen, die von Schiffen der Operation Sophia aus dem Meer gerettet werden. An dem Einsatz ist auch die Bundeswehr beteiligt.
Heute Mittag kann die Mosel wieder auslaufen. Das Marineversorgungsschiff, hier Archivbilder, ist Deutschlands Beitrag zur EU-Mission Sophia. Tagelang musste die Besatzung in einem griechischen Hafen warten, da Italien gedroht hatte, Schiffe der Mission Sophia abzuweisen. Doch beim Besuch in Berlin betont der italienische Außenminister am Nachmittag, Rom stellt den Einsatz nicht grundsätzlich in Frage. Es geht nicht um eine neue Mission Sophia. Es geht um neue operative Regeln. Seit Beginn der Mission 2015 wurden knapp 50.000 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. Eigentlich sollte Sophia Schleuserkriminalität vor der libyschen Küste bekämpfen. Eine neue Verteilung der Flüchtlinge fordert Italiens Regierung aus Links- und Rechtspopulisten und gibt der EU dafür 5 Wochen Zeit. Berlin verspricht,
in diesen 5 Wochen Schritt für Schritt einer Lösung näher zu kommen. Denn das letztlich bedeutet, dass diese Operation in ihrer Struktur nicht gefährdet ist.
Maas und Milanesi betonen die enge Partnerschaft, doch bleiben zentrale Streitpunkte. Italien will mit neu ankommenden Flüchtlingen nicht länger allein gelassen werden. Erst wenn es hier konkrete Vereinbarungen gibt, will Rom über die Rücknahme bereits registrierter Flüchtlinge sprechen. So wie es Deutschland fordert. Schon seit Jahren streitet die EU über die Flüchtlingsfrage. 5 Wochen sind da ein zumindest ehrgeiziges Ziel.
Zuvor hatte sich Maas mit seinem britischen Amtskollegen Hunt getroffen. Hunt warnte vor einem ungeordneten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. Die EU-Unterhändler müssten eine konstruktivere Rolle einnehmen. Ein Scheitern könnte zu einem Riss in den Beziehungen führen. Maas betonte, die Bundesregierung wolle ein Abkommen. Großbritannien will die EU im März nächsten Jahres verlassen.
Die US-Regierung verschärft den Ton gegenüber dem Iran. Präsident Trump schrieb auf Twitter, Teheran dürfe niemals wieder den USA drohen. Ansonsten werde das Land die Konsequenzen dafür zu spüren bekommen. Er reagierte damit auf vorhergehende Äußerungen des iranischen Präsidenten Rouhani, der die USA vor einem Krieg mit dem Iran gewarnt hatte. Die Bundesregierung forderte alle Seiten auf, rhetorisch abzurüsten. In Amsterdam beginnt zur Stunde die Welt-AIDS-Konferenz. 15.000 Teilnehmer diskutieren bis Freitag über neue Wege im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit, etwa über neue Behandlungsmethoden oder verbesserte Tests. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen insgesamt zurückgeht, sehen Experten die Langzeitziele der Vereinten Nationen in Gefahr.
Der Kampf gegen AIDS zeigt in Deutschland nur langsam Erfolge. Vergangenes Jahr steckten sich hier laut UN 2600 Menschen neu mit HIV an. Die Zahl stagniert seit Jahren. Insgesamt leben in Deutschland mehr als 88.000 HIV-positive Menschen. Mehr als 12.000 wissen nichts von ihrer Infektion. Ein Problem.
Diese Menschen können natürlich das Virus weiter verbreiten. Das wollen wir eben verhindern, dass eben sich HIV weiter verbreitet. Und das ist auch klare Ansage dafür, dass man was an der bisherigen Testung verbessern muss.
Zum Beispiel per HIV-Test zu Hause. In einigen EU-Ländern kann man ihn schon kaufen. Ab Herbst soll es den Test auch in Deutschland geben. Auch beim Schutz gibt es Fortschritte. Neben dem Kondom schützen sogenannte PrEPs, Pillen gegen eine mögliche HIV-Ansteckung. Seit kurzem werden die bezahlbar, könnten künftig sogar von den Krankenkassen übernommen werden. Das wäre eine Revolution, glauben Experten.
Das ist eine Methode, die bei Menschen wirkt, die mit Kondomen eben nicht gut zurechtkommen. Dieser Gruppe konnte man bisher wenig anbieten. Jetzt kann man sagen, hier ist eine Pille, die schützt dich zuverlässig und dann bleiben auch diese Menschen HIV-negativ. Das ist eine große Chance, die in Deutschland viele HIV-Infektionen verhindern wird.
Besiegt ist das Virus noch lange nicht. In 50 anderen Ländern steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an.
In Berlin sind zwei Obdachlose bei einem Brandanschlag lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Männer wurden in der vergangenen Nacht am S-Bahnhof Schöneweide mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Nach Angaben einer Hilfsorganisation für Wohnungslose war es bereits die 10. registrierte Gewalttat gegen Obdachlose in Berlin in diesem Jahr. Im kanadischen Toronto hat ein Mann offenbar wahllos um sich geschossen und zwei Menschen getötet. Der Angreifer hatte in einem belebten Viertel der Stadt das Feuer eröffnet. 13 Menschen wurden verletzt. Der Täter wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei tot aufgefunden. Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar. Der Bürgermeister von Toronto sprach von einem Waffenproblem in der Stadt. Zu viele Menschen kämen zu leicht an Schusswaffen heran.
Im Kampf gegen die Waldbrände hat die schwedische Feuerwehr weitere Hilfe erhalten. Aus Frankreich und Niedersachsen trafen zusätzliche Brandbekämpfer und Ausrüstung ein. Die Zahl der Feuer konnte zwar weiter reduziert werden, auf inzwischen knapp 30, doch die größten sind immer noch außer Kontrolle. Aufgrund steigender Temperaturen drohen neue Brände.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Juli.
Über Mitteleuropa hat sich ein Hoch aufgebaut, das für meist sonniges Hochsommerwetter sorgt. Dazu erwartet uns eine Hitzewelle. Heute Nacht gibt es anfangs im Südosten noch letzte Schauer, später ist es überall trocken und oft klar. Morgen wird es verbreitet sonnig, im Nordosten ist es hier und da mal wolkig, auch über den Bergen im Süden und Südwesten können sich mal kompaktere Quellwolken bilden, aber kaum Schauer. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen lauen 20 und frischen 10 Grad. Morgen werden 24 bis 34 Grad erreicht, am heißesten wird es an Rhein und Main. In den nächsten Tagen setzt sich das sonnige, trockene und sehr heiße Hochsommerwetter fort. Bis Freitag werden bis zu 37 Grad erreicht, einzelne Hitzegewitter bleiben die Ausnahme.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Streit statt Integration, die Folgen des Rückzugs von Mesut Özil und Klimawandel. Deutschlands Winzer müssen sich umstellen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.